Spaß beim Predigen. Zumindest hier. Ja. So. Das ist der vierte Teil dieser Reihe. Ich muss mir hier mal ein bisschen Platz machen. Ja. Tannenbaum. So. Die ersten drei Teile könnt ihr da gerade nachlesen, bis ich hier alles vorbereitet habe. Einen Moment. So. Gleich sind wir soweit. Ja. Yep. Genau. So, und heute geht es darum, das Evangelium ist eine Person. Und ich fange wie meistens mit einem Zitat an von so einem alten Opa namens Spurgeon. Unser Glaube ist eine Person, das Evangelium, das wir predigen, ist eine Person. Und wo wir auch hingehen, wir haben etwas Handfestes und Berührbares zu predigen, denn unser Evangelium ist eine Person. Warum wähle ich so ein Zitat? Was ist das Besondere daran? Spurgeon ist eigentlich so die Galionsfigur für all die Leute und für all die, für das Lager der Christen, dass eher die Lehre und den Verstand betonen. Aber ausgerechnet der Typ sagt, betont, Moment mal, ne? Zuallererst, bevor wir noch an irgendeine Lehre oder irgendwas anderes glauben, wir haben hier etwas Handfestes, was Greifbares. Ja, und da gibt es auch eine ganze Menge Verse zu. Zum Beispiel 1. Johannesbrief 1, ne? Da sagt Johannes, was wir mit unseren eigenen Händen angefasst haben, was wir mit den Augen gesehen haben und so, das predigen wir. Und Paulus haut in eine ähnliche Kerbe. Paulus sagt, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, nutzlos, umsonst. So seid ihr noch in euren Sünden. Und das ist ja schon ein Statement, das ist ja ein richtig krasses Statement. So, ne? Paulus sagt im Grunde, dass Zentrum des Christen, oder er sagt, alles hängt daran, dass dieser Typ namens Jesus lebendig ist. Wenn der nicht lebendig ist, dann ist alles nur Spiel und Theater und alles, was wir hier machen. Ne? Ihr seid noch in euren Sünden. All eure Schuld ist alles noch irgendwo da. Und das Zentrum des Christentums ist nicht eine neue Ethik, eine neue Philosophie, eine neue Anweisung oder eine systematische Lehre oder einen Haufen von Prinzipien. Jede Religion hat ihre Prinzipien, auch das Christentum hat seine Prinzipien, das Christentum hat seine Regeln, Anweisungen, Philosophie, Ethik und alles, aber der große Unterschied ist, und das sagt die Bibel selber, Christentum funktioniert ohne Christus nicht. Und viele andere Religionen funktionieren ohne den Gründer. Die funktionieren, ne? Buddhismus funktioniert ohne Buddha und Islam funktioniert auch ohne Mohammed. Mohammed muss nicht jetzt hier, muss nicht gegenwärtig und lebendig sein. Aber im Christentum ist das ein bisschen anders. Da geht es zuallererst um die Person. Und das bringen wir, das ist für uns gar nicht so einfach zu verstehen. Ja? Und ob ich an eine Lehre oder an eine Person glaube, ist ein riesiger Unterschied. Und das ist so ein bisschen mein Unterfangen, euch diesen Unterschied zu erklären. Und ich finde das schwierig. Das ist nicht ganz so einfach. Zum Beispiel, wieso ist das nicht animiert? Habe ich die falsche gestartet? Nein, ich habe die richtige gestartet. Gut. Zum Beispiel, da habe ich einen Fehler gemacht. Zum Beispiel finden wir ganz häufig im Neuen Testament so recht holprige Sätze wie, wir aber predigen Christus. Das sagt Paulus in 1. Korinther. Wir predigen Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Paulus sagt dann im gleichen Kapitel, ihr seid in Christus Jesus und diese Person ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung. Paulus sagt hier, Christus ist das. Christus ist eure Weisheit, Christus ist eure Heiligung, Christus ist unsere Erlösung. Und das ist zuallererst, das ist ein bisschen komisch eigentlich. Das ist auch grammatisch im Deutschen ein bisschen komisch, ne? Weil für uns sind Weisheit, Weg, Lehre, Heiligung, Errettung, Wahrheit, das sind für uns in erster Linie Konzepte. Ne? Wahrheit ist für die meisten Menschen verstehen zuallererst darunter, ich sage das, was richtig ist. Ich sage nichts Falsches. Die Bibel hat ein bisschen größeres Konzept von Wahrheit. Ein viel größeres Konzept von Wahrheit. Die Bibel sagt, Wahrheit ist eine Person. Okay. Ja. Was bedeutet das? Einer Person kannst du begegnen. Wahrheit als Konzept ist etwas, ja, das kannst du machen oder kannst auch sein lassen. Aber Wahrheit als Person, der kannst du begegnen, mit der kannst du reden. Ups. Ja. Die Wahrheit kann mit dir reden. Eine Person kann man kennenlernen. Du kannst auf unterschiedliche Art und Weise, nicht jeder kennt sich gleich, auch nicht jeder kennt sich gleich tief. Ne? Paul kennt mich wahrscheinlich besser als die meisten hier in diesem Raum. Ne? Aber die meisten in diesem Raum kennen mich. Und eine Person kann natürlich auch handeln. Die kann auch was tun. Die kann auch eingreifen. Und das ist ein Riesenunterschied. Eine Lehre, ein Konzept kann das nicht so in diesem Maße. Ein Konzept ist etwas, was du entweder befolgst oder nicht. Aber es ist nicht etwas, was aktiv mit dir in irgendeiner Weise interagiert. Und in Christus begegnen wir zum Beispiel Wahrheit als Person, nicht als Konzept. Wir begegnen Liebe als Person, nicht als Konzept. Leben, all diese Dinge, und es gibt ja einen ganzen Haufen von diesen Dingen, wo Jesus sagt, ich bin. Ich verkörpere das, ich personifiziere das. Ich bin Weg, ich bin Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin der Hirte. Ganzen Haufen solcher Sachen gibt es im Bibel. Und all das, was es in Evangelien nicht gibt, da sagt dann Paulus noch, Weisheit, Gerechtigkeit, Errettung. Jesus ist unsere Errettung. Jesus verkörpert all das. Und das ist für uns westliche Menschen zumindest etwas fremd oder ein ungewohntes Konzept. Und im nächsten logischen Schritt, Moment mal, wenn Jesus all das verkörpert und ich habe Jesus, habe ich dann nicht auch all das irgendwie? Oder kriege ich mit ihm nicht auch das ganze Paket? Ja, genau das sagt Paulus. Ja. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm, mit Christus, nicht auch alles andere schenken? Oh, was bedeutet das denn, wenn Christus Heiligung verkörpert und ich habe Christus, ich habe ihn angenommen, er ist in mein Herz gekommen oder ich nehme ihn an und er wird zu meinem Leben, dann habe ich ja auch Heiligung. Ich lebe das aber nicht oder ich sehe das nicht in meinem Leben. Wie kann das denn sein? Wenn Christus die Wahrheit verkörpert ist und ich habe Christus, dann habe ich auch die Wahrheit in mir leben. Ja, habt ihr schon mal in diese Richtung gedacht? Das ist, was Paulus hier sagt. Wenn wir Jesus haben, haben wir auch alles andere. In Epheser 1, Vers 3 gibt es so einen ähnlichen Vers. Da sagt Paulus, denn in Christus sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das ist auch so. In Christus haben wir alles. Oder werden wir auch alles geschenkt kriegen, so wie es hier heißt. Johannes 17, 3 ähnlich, ne? Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also, ewiges Leben ist nicht die richtigen christlichen Lehren alle befürworten. Das ist eher eine zweite Folge daraus. Ewiges Leben ist, dass du das ewige Leben persönlich kennst und dass das ewige Leben irgendwie zu dir kommt. Ewiges Leben ist eine Person. Und diese Person, wenn du diese Person kennst, hast du ewiges Leben. Das ist ein anderes, das ist ein bisschen anders, als wie wir oft sonst normalerweise denken. Und Jesus sagt dann so krasse Verse wie den hier. Ihr forscht die Schriften, das sagt er zu den Pharisäern, sagt er zu den Frommen, die die Bibel gut kennen. Ihr forscht die Schriften und ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ja? Es geht überhaupt nicht darum, hier so einen falschen Zweikampf zwischen Buch und Jesus zu bauen, was oft gemacht wird. Nein, das Buch ist in dem Sinne nötig. Die Bibel ist da, um uns zu zeigen, wer das ewige Leben ist und wer diese Person ist. Aber im Christentum kommst du nicht zu einem Buch. Im Islam ist das so. Das ist eine. Aber im Christentum kommst du nicht zu einem Buch, du kommst zu einer Person. Und das Buch lesen bedeutet noch nicht, dass du diese Person kennengelernt hast. Das ist die je öfter du das Buch liest, umso höher sind die Chancen, dass du diese Person kennenlernst, ja. In der Kirche sitzen bedeutet auch noch nicht automatisch, dass du diese Person kennst. Und dann in deinem Verstand all die christlichen Lehren und Glaubenssätze einfach nur bejahen, bedeutet auch noch nicht, dass du diese Person kennst. Oh, das ist aber kompliziert. Es ist doch einfacher, ne? Wenn wir so irgendwie die christliche Liste an Lehren durchgehen, glaubst du an die Dreieinigkeit, glaubst du an die Jungfrauengeburt, glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ja. Okay, hiermit erkläre ich dich als Christ. Ne? Nicht ganz. Das ist eher die zweite Folge, die daraus kommt. Ja? Wenn wir dieser Person begegnen, werden wir das auch alles irgendwo annehmen. Aber Jesus sagt selber, ihr müsst zu mir kommen. Wir müssen dieser Person begegnen. Und wir gucken uns da mal ein Beispiel aus der Bibel an. Johannes 11 ist das. Und da sehen wir, wie Martha hat genauso eine Schwierigkeit mit dieser Unterscheidung zwischen Konzept und Person, zwischen Lehre und Person, wie wir das vielleicht auch haben. So, da sprach Martha zu Jesus, Johannes 11, ab 21, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Was ist hier los? Jesus ist irgendwo ganz anders, zu Fuß natürlich, und er kriegt so die Nachricht, dass Lazarus todkrank ist. Und Jesus mit seinen Jüngern wollen dahin gehen, aber die trödeln noch ein bisschen. Die warten noch ein paar Tage und dann gehen sie erst dahin. Und jetzt kommt, und natürlich, was ist passiert? Lazarus ist gestorben in diesen paar Tagen und Jesus trudelt gerade ein. Und diese Clique da, Maria, Martha und Lazarus, das waren so neben den Jüngern eigentlich, ja, das war unter anderem eine von Jesus' Homebases, also eine von seinen, wo er mit am meisten Zeit verbracht hat. Selbst kurz vor seiner Kreuzigung ging er noch zu denen und hing dort rum. Das waren schon relativ enge Leute, zu denen er ging. Und jetzt kommt Jesus hier hin und jetzt passiert Folgendes. Martha spricht zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ja. Und das Interessante ist hier, das allererste, was Martha, Jesus kommt, und die haben sich länger nicht gesehen, das allererste, was Martha hier vorbringt, ist ein Vorwurf. Okay, vielleicht ist sie emotional voll im Tunnel, das ganze Leid und so. Ne? Für die damalige Zeit eigentlich extrem unhöflich und das ist eine Person, die Jesus eigentlich ganz gut kennt. Ne? Aber kann man verstehen, wegen des Leides. Ne? Und ne? Martha hat auch schon so ein paar Sachen mit Jesus erlebt. Das klingt ja hier so an. Was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Die haben so ein paar Wunder gesehen. Ne? Aber das, was hier passiert ist, Tod, ist natürlich so nochmal eine Liga heftiger. Das ist nochmal eine Grenze, die, ja, da ist Martha ist sich da nicht so sicher. Ne? Die denkt, das wird gleich auch noch deutlich, die denkt, eigentlich ist das jetzt hier zu spät, dass Jesus kommt. Und Martha war eigentlich eine gute gläubige Frau. Sie glaubt an die Lehre der Auferstehung. Das wird in diesem Text hier deutlich. Sie sagt, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag, da in der Mitte, Vers 23, Vers 24. Martha, was Martha hier macht, sie erzählt Jesus die christliche, jüdische Lehre von der Auferstehung. Okay, Ne? Martha glaubt daran, aber sie glaubt nicht an die Verkörperung der Auferstehung. Ja? Sie glaubt an die Auferstehung am jüngsten Tag, irgendwann mal. Sie glaubt nicht an den Typen, der da vor ihr steht und die Auferstehung ist. Und zugegeben, das ist auch ein bisschen schräg, zumindest für unser Denken. Ich weiß nicht, wie schräg das jetzt für Martha war, damals, in der damaligen Kultur. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Aber die Information, die Auferstehung war für sie eine Lehre, eine Info, die für diese momentane Situation nicht gültig war und nicht in Frage kam. Und dabei steht die Auferstehung direkt vor ihrer Nase. Und sie merkt das nicht. Christus bringt in seiner Person als Typ, bringt er die Auferstehung direkt in Marthas Lebenssituation hinein und sie kann es nicht sehen. Ist so ein bisschen wie, Moment, wenn Christus alles ist, wenn Christus Heiligung, Errettung und Wahrheit und Leben ist und ich habe den in mir, dann habe ich doch auch alles. Ja, wieso kann ich das nicht sehen? Wieso merke ich davon nichts in meinem Leben? Vielleicht, weil wir Jesus als Person nicht so kennen oder weil es für uns immer noch eher Konzepte sind oder ja, Lehren, Dinge, die wir einfach verstandesmäßig verarbeiten. Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Das macht den ganzen Unterschied. Und was passiert jetzt hier weiter? Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Okay, sie glaubt, dass Jesus Wunder tun kann, aber auch hier, Tod, okay Jesus, das ist vielleicht eine Nummer zu heftig für dich. So, ne? Da sind wir uns nicht so sicher. Ne? Krankheit heilen, klar, kein Ding, haben wir oft genug gesehen. Ja? Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Ich habe da so ein bisschen so ein paar Sternchen drin geführt, weil das Wort, was hier im Griechischen steht, ist eigentlich, er ärgerte sich. Er war richtig, er ärgerte sich und war frustriert. Worüber war Jesus hier frustriert? Ja? Dass er es nicht rechtzeitig geschafft hat? Nein. Ja? Jesus war da, Jesus, werden wir gleich noch sehen. Er seufzte im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Etliche aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass dieser auch nicht gestorben wäre? Und Martha checkt überhaupt nicht, was hier abgeht. Martha checkt nicht, was Jesus vorhat. Maria checkt es ebenfalls nicht. Die ganzen Leute interpretieren das völlig falsch. Ja? Jesus weint nicht wegen Lazarus. Jesus weint, weil keiner von den Typen kapiert, dass er die Person ist, die hier die Änderung bringt. Und keiner von denen kapiert ist, dass das Wunder direkt vor ihrer Nase steht. Na? Und wahrscheinlich, dass irgendwelche Leute das nicht verstanden haben, okay, kein Ding. Aber dass selbst Maria das nicht versteht. Ich glaube, das hat Jesus schon so ein bisschen, so Jesus als Mensch hat wahrscheinlich schon gedacht, so, ey, Maria, die wird das verstehen. Ne? Weil zu Maria hat er eine etwas besondere Beziehung gehabt. Aber nicht mal Maria versteht das. Und da sehen wir schon, das ist, ne, Jesus zu verstehen, dass Jesus oder dass das Evangelium eine Person ist und verkörpert in Jesus ist, okay, das ist keine so einfache Sache. Das geschieht anscheinend nicht automatisch. Vers 38 nun. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Jesus ignoriert natürlich die ganzen Sprüche der Leute, der lässt sich von sowas überhaupt nicht triggern. Ja, das lässt ihn. Ne? Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er stinkt schon. Er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja. Und das Interessante hier ist, keiner von den Leuten versteht es. Und, keiner von den Leuten versteht es. Und Martha versucht Jesus sogar noch davon abzuhalten, ins Grab zu gehen. Das ist eigentlich die größte Ironie in dieser Geschichte. Nee, Jesus, lass mal, der stinkt. So, das ist jetzt unangenehm. So. Und Jesus wollte da nicht rein, um das zu riechen. So, ne? Jesus wollte einfach er selbst sein. Die Auferstehung und das Leben. Und klar, hier sieht das noch keiner. Nach Pfingsten ändert sich das radikal. Nach Pfingsten, die ganzen Leute predigen Christus. Ich habe das früher nie verstanden. Wenn ich Paulus Pfingstpredigt lese, wo sich so viele Leute bekehren, ich habe die wirklich jahrelang gelesen, immer wieder gedacht, so, was ist das Besondere an der Predigt? Ich check die Predigt nicht. Ich finde da keine interessante Lehre. Ich finde auch keine allzu abgefahrene Argumentation, die jetzt für mich überzeugend ist. Ich habe dann eine ganze Zeit lang gedacht, okay, vielleicht war das Ganze, was Petrus da sagt, für den damaligen Kulturkreis so überzeugend. Vielleicht hat die das so geflasht und mich einfach nicht. Aber was ist das Interesse? Es war für mich irgendwie immer so, Petrus erzählt den Leuten da, hey, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist übrigens jetzt auferstanden und David hat das vorhergesagt und all das, was ihr hier seht und passiert, das ist da vorhergesagt, aber es geht hier um den Jesus und der ist gekreuzigt und auferstanden und der lebt und der ist der Messias von Gott gesandt. Okay. Und irgendwann habe ich das verstanden, was Petrus macht. Es geht Petrus gar nicht darum, denen das Christentum zu erklären oder denen da irgendwie so einen Glaubensgrundkurs zu verpassen, damit sie jetzt alle schnell irgendwie sagen können, oh ja, das ist aber voll logisch, das will ich auch glauben. Das ist viel besser als meine Religion. Nein, was Petrus da macht, ist, er erzählt denen einfach nur die ganze Zeit von dieser Person, Christus. Er malt ihnen diese Person vor Augen, weil es geht darum, an eine Person zu glauben. Petrus hat das gecheckt. Dass Jesus die Person ist und dass es zuerst um die Person und nicht um die Lehre geht. Erst als die Leute dann fragen, so, was sollen wir tun? Dann erst kommt die erste wirkliche Lehre, so, tut Buße, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden, dann kommt Sündenvergebung und sowas Grundlegendes, was wir vielleicht viel früher schon rausholen würden oder so. Nein, zuerst beschreibt Petrus den, hey, das ist Jesus. Der ist gestorben, der ist auferstanden für euch. Und das ist die Person, an die ihr glauben müsst. Und dieser Jesus, der ist Gott. So, und der kann alles. Und der kann das hier machen, was ihr hier seht. Und das ist gar nicht so einfach. Aber wenn ihr dann mal diese ganzen Predigten in der Apostelgeschichte so guckt, ganz oft, Paulus sagt, wir predigen ihn. Glaubt an ihn. Nicht glaubt an die Jungfrauengeburt, glaubt an die Inkarnation, an diese ganzen Lehren, die wir natürlich alle glauben. Aber zuerst kommt immer, hey, glaub an ihn. Er ist der Typ, der das alles macht. Und genauso Martha und Maria, die waren wirklich in Jesus engstem Umkreis. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil hier in unserer Gemeinde, wir kümmern uns sehr um unsere Kinder und so. Und die wachsen hier auf. Aber wer garantiert mir, dass mein Sohn hier irgendwie Jesus als Person kennenlernt? Okay, wenn er in einer guten christlichen Atmosphäre aufwächst, dann wird er vom Christentum zumindest schon mal irgendwie als was Positives empfinden. Aber wie kann ich sicher sein, dass er eine Jesusbegegnung hat? Das kann ich gar nicht. Ja. Mit ganz vielen Kindern, Jugendlichen ist das so, bis 15, 16 haben sie ihren, und das wird bei unseren genauso sein, adoptieren Kinder einfach den Glauben der Eltern, der Mütter und, oder der Familie oder der Gemeinde. Das wird einfach so angenommen und das ist auch gut so, das gibt ja Schutz und so. Aber dann spät, ungefähr bei Mädchen ein bisschen früher, bei Jungs so, meistens so ab 16, dann kommen einem so Fragen, so, okay, was ist, wenn ich mir das alles nur einbilde? Oder die ersten Zweifel werden vielleicht so greifbar. Ist das wirklich so? Habe ich wirklich Gott erlebt? Wann habe ich denn? Also ich habe mich das, weil ich damals so verpeilt war, habe ich diese ganzen Fragen erst viel später, so mit 19, fing das bei mir erst an, ne? Wo ich dann merkte so, hey, ich kann mich an kein einziges Beispiel erinnern, wo ich Jesus wirklich erlebt habe. Das war für mich ein richtiger Schock, weil ich wollte ja vorher schon eine ganze Zeit ein guter Christ sein und wollte meinen atheistischen Freund in der Uni etwas von Jesus erzählen. Und in diesem eifrigen Versuch, ihm was von Jesus zu erzählen, merkte ich selber meine Unsicherheit. Ich weiß gar nicht. Ich kann das gar nicht mit so einer Sicherheit sagen, ne, ob es Jesus wirklich gibt. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Das ist sogar ein guter Vorgang. Ja? Wenn Kinder so 14, 15, 16, 17 werden, sie müssen den adoptierten Glauben oder diesen von den Eltern importierten Glauben, sie müssen den anzweifeln. Weil das ist der Glaube der Eltern. Das ist noch nicht wirklich euer eigener. Ne? Und sie fangen das Ganze an zu hinterfragen. Und für die Kinder, Jugendlichen fühlt sich das oft so an, oh, ich verliere meinen Glauben, ich zweifle jetzt. Nein, du machst einen sehr gesunden Prozess durch, weil du musst nämlich diesem Jesus auch begegnen. Ne? Es reicht nicht einfach nur aus, dass du an ihn glaubst oder dass du dich irgendwie in der Gemeinde taufen lässt und so weiter. Ja? Glaube, Petrus sagt, Glaube ist dann erst wertvoll, wenn er geprüft und getestet ist. So, ne? Und ganz viele wenn wir den Jugendlichen nicht durch diesen Prozess durchhelfen, bis hin dahin, dass sie Jesus begegnen, dann können wir uns auch nicht sicher sein, dass wenn die in der Uni sind, dass die irgendwelche komischen Ideen dort kriegen und ne, ganz viele von denen sind dann, ja, dann kommen alles Mögliche, die Versuchung der Welt, der Bullshit in der Uni und alles mögliche Zeug kommt dann, also in der Uni ist nicht nur Bullshit, aber es gibt auch eine ganze Menge verrückte Ideen, ja, die nicht ganz mit dem Christentum konform gehen und das wird die Kinder total verwirren, die Jugendlichen. Ne? Und das Bescheuerte ist, viele Christen kommen dann, oh, du sollst nicht zweifeln, Jesus liebt dich, glaub da dran, sag dir das jeden Tag fünfmal auf, schreib dir das auf den Spiegel, dass du immer morgen reinguckst. Nein, Mann, du sollst dich gründlich damit auseinandersetzen. Und wenn du zu dem Entschluss kommst, hey, ich bin noch nie dieser Person begegnet, dann ist das erstmal eine gute Grundlage, weil dann weißt du, was dir fehlt. Und dann weißt du, was wirklich Sache ist. Ja? Und du verlierst nicht deinen Glauben, nein. Du machst dich auf die Suche, zum ersten Mal in deinem Leben deinen eigenen Glauben zu finden und nicht irgendwas glauben, was andere Leute dir vorschreiben. Und das ist total gut. Ne? Und das ist natürlich eine Suche. Das geht nicht immer sofort. Bei jeder Generation passiert das. Jede Generation muss den Glauben ihrer Väter auch hinterfragen und ihren eigenen Glauben finden. Das ist extrem wichtig. Und dieses Beispiel mit Maria und Martha, das zeigt uns hier so ein bisschen so, ne? Hey, das geschieht nicht automatisch. Das geschieht nicht mal dann automatisch, wenn Jesus da 3 Jahre mit dir rumhängt. Ist nicht so. Ne? Bei Judas hat das auch irgendwie nicht so gut funktioniert. Ja? Glaube ist etwas Persönliches und jeder muss das selbst durchkämpfen. Jeder muss sich selbst auf diese Suche machen. Und den von Eltern importierten Glauben verlieren oder von den vorigen Generationen ist kein Abfall vom Glauben oder so. Das fühlt sich manchmal so an. Nein. Was wirklich passiert ist, so das christliche Disneyland ist jetzt vorbei. Der Glaube eurer Eltern wird euch nicht durchtragen. Ihr müsst selber Jesus. Ihr müsst euch auf die Suche nach dieser Person machen. Und vielleicht steht die ja schon direkt vor eurer Nase. Vielleicht steht die Auferstehung, wie sie vor Martha steht und sagt so, hey, lass mich mal rein. Und dann sage ich so, nein, mein Herz stinkt schon so, ist schon 4 Jahre lang tot. Ne? Da sind so ein paar Leichen bei mir drin, Jesus. Das sieht da nicht so fromm aus, wenn du die riechst. Und Jesus sagt so, ey, das ist schon richtig so. Ne? Deine Mördergrube, Herz, ist genau der richtige Ort, wo ich rein will. So, lass mich mal bitte. Und das ist der Punkt, ne, wo du nicht einfach nur ein Christ bist, sondern wo wirklich dein Leben sich so verändern wird, dass alle anderen Leute das mitkriegen und du sie beeinflussen wirst. Und davon gibt es viele Beispiele. Ich habe mal 2 rausgesucht, die nicht in der Bibel sind. weil die in der Bibel kennen wir alle. Also wenn ihr euch da die Leute anschaut, die Propheten, Mose oder so, Paulus, die hatten alle irgendwie so eine Begegnung wirklich, ne? Wo Gott sie umgehauen hat. Aber zum Beispiel hier habe ich einen Typen, ganz interessanten Typen. Der war ein Missionar. Sein Papa war ein ganz berühmter Prediger. Er hat Erweckung, Heilung, alles erlebt. Und natürlich macht er so die christliche Missionarskind, Pastor, erfolgreiche Apostel, Pastorenkarriere. Er geht auch auf die Bibelschule, er wird auch Missionar. Er geht aufs Missionsfeld und denkt, jetzt wird alles so schön weitergehen wie zu Hause bei meinem Vater in der Gemeinde. Und jahrelang passiert gar nichts. Und irgendwann sagt er so, das einzige Pfingstliche an unserer Gemeinde war das Schild, auf dem Pentecostal Church stand, in Argentinien so. Ne? Und dann, irgendwann wurde es ihm zu blöd, dann sagt er so zu Gott, okay Gott, ich habe alles versucht, ne? Ich bin anscheinend doch nicht dazu berufen, ich werde jetzt nach Hause gehen und Geschäftsmann werden und Geld verdienen, dann nervt mich zumindest meine Frau nicht, weil die kann nicht hier genug Geld zum Shoppen geben. So hat er das gesagt. Ne? Und bevor er das machte, dann kam ihm noch so eine Idee, okay, ein Gedanke in den Kopf. Eine Sache habe ich ja noch nicht ausprobiert. Ernsthaftes Gott suchen und fasten. Und dann dachte er sich, okay, kein Problem. Ich mache das und wenn dann nichts passiert, ich setze mir eine Zeit, da werde ich ernsthaft Gott suchen und wenn bis dahin nichts passiert und sich an dieser ganzen trostlosen Situation, das war in Argentinien damals, ne? Es gab damals in Argentinien ungefähr maximal im ganzen Land 50 bis 100 Leute, die sich als wiedergeborene Christen bezeichnet haben, ne? Hat dann gesagt, so, okay, wenn sich dann nichts ändert, dann kann ich mit ruhigem Gewissen nach Hause gehen, ne? Und werde ich Geschäftsmann, alles okay. Ne? Und dann fängt er an, Gott zu suchen und irgendwann ist die Zeit um, die er sich gesetzt hat. Er hatte sich da so ein paar Tage Zeit gesetzt und auf einmal kriegt er richtig Angst, ne? Auf einmal kriegt er diesen Gedanken hier. Ich fürchtete, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs niemals mein Gott werden würde, wenn ich aufhören würde, ihn zu suchen. Er merkt auf einmal, okay, wenn ich mein Beten und Fasten hier unterbreche, dann kann es durchaus sein, dass ich später mich von Jesus abwende, von meinem Glauben abwende oder alle möglichen anderen. Und dann, das hat ihm so ein bisschen so beunruhigt. Und dann fing er weiter das anzumachen und das Ende war, dass er hatte dann eine richtig krasse Begegnung mit Gott und das Witzige war, all die Sachen, die er vorher so von Gott wollte, dass seine Gemeinde groß wird, dass seine Erweckung, er sagte, er hat jegliches Interesse daran verloren. Das war ihm alles völlig egal. Er wollte einfach nur mit Jesus sein. Und Gott hat dann so viel Humor, der lässt dann durch diesen Typen eine Erweckung entstehen, die ne? 2-3 Jahre später gab es ein paar Millionen Christen in Argentinien. Der Präsident wurde geheilt durch den Vogel, der da neben ihm steht. Der mit dem Weißen ist der Präsident Perón. Übelster Diktator, überhaupt nicht christlich. Ne? Aber innerhalb von 2-3 Jahren ist das dann passiert, dass das ganze Land sich komplett gewandelt hat. Und das fing alles damit an, dass dieser Typ, der Pastor Miller, anfing Gott zu suchen, eine Gottesbegegnung hat. Ich habe noch ein anderes Beispiel, weil das ist jetzt so das typische christliche und Missionarsbeispiel und so. Und ein anderes Beispiel von einem Typen, der war auch Missionar, Frank Laubach. Er war auf den Philippinen, ähnlich. Er war dort und es ist absolut nichts passiert, es war total langweilig. Und dann hat er irgendwann die Schnauze voll gehabt und gesagt, so, ich lasse es jetzt. Hat seiner Mission geschrieben, sorry, aber ich werde mein Business as usual nicht mehr durchziehen. So, ich werde jetzt gehen und ich werde jetzt damit aufhören. Ich werde jetzt mich jeden Tag auf den Hügel setzen und Gott suchen und gucken, ob es ihn wirklich gibt. Dann hat er eine richtig krasse Gottesbegegnung, hat auch ein bisschen gedauert, die Suche. Und das Interessante ist, dieser Typ ist gar nicht dafür berühmt geworden, dass er jetzt so ein christlicher Missionar ist oder so. Dieser Typ, Frank Laubach, ne, ist übrigens der einzige christliche Missionar, der eine Briefmarke gekriegt hat, ich glaube, der wurde irgendwann sogar zum beliebtesten Menschen der USA gewählt. Genau, Gott ist ihm begegnet und er hatte ein Herz für die ganzen Analphabeten, die nicht lesen und schreiben konnten. Und Gott hat ihm eine Idee für ein Alphabetisierungsprogramm gegeben. Und mit dieser Idee sein Programm wird leicht abgewandelt, bis heute noch so benutzt, sein Konzept, was er hat, um Leuten, die gar nicht lesen und schreiben können oder die vielleicht sogar noch nicht mal eine eigene Sprache haben, um die zu alphabetisieren. Über 60 Millionen Leute haben durch sein Programm und durch ihn Lesen und Schreiben gelernt. Ne? Der wird Apostel der Analphabeten oder Apostel der sozial Schwachen, war so sein Spitzname immer. Ne? Er hat total viel für die Leute getan, ne? Frank Laubach. So ein richtig krasser Typ, könnt ihr mal auf Wikipedia nachlesen. Ne? Der ist berühmt geworden, ist er später, oder bekannt geworden ist er dann durch so ein kleines Heftchen, ich glaube, das sind nur 20 Seiten oder so, das Spiel mit den Minuten, The Game with Minutes, ne? Das kommt von ihm. Das sind nur so zwei recht krasse Beispiele, ne? Von Leuten, die haben so eine Gottesbegegnung, die haben Jesus wirklich als Person kennengelernt und auf einmal, ne, hat das einen Einfluss auf die ganze Welt. Ne? Es muss nicht bei dir oder bei mir so sein, dass es einen Einfluss auf die ganze Welt hat. Ne? Aber wenn wir verstehen, dass Jesus alles ist, dass Jesus alles verkörpert, dass Jesus Auferstehung und das Leben ist, ne, dann werden wir Jesus nicht nur gerne in unser Grab lassen, ne, sondern dann werden wir richtig Spaß haben und das austesten, so, Jesus, was kannst du denn alles? Ne? Wie kannst du meinen Arbeitsplatz verändern? Was kannst du denn in meiner Familie tun? Dann wird das auf einmal interessant. Von Frank Laubach kommt dieses Zitat. Kann ich Gott alle paar Sekunden so in meinen Gedankenfluss zurückbringen, dass er als ein ständiges Bild in meinem Gedächtnis ist? Dass er in allem, was ich tue und denke, dabei ist oder irgendwie präsent ist? Ich entscheide mich, den Rest meines Lebens zu einem Experiment zu machen, das diese Frage beantwortet. Als er sein Missionsprogramm da gecancelt hat, seine Mission fand das übrigens ganz, ganz falsch und wollte ihn rausschmeißen, hat er mit diesem Experiment angefangen. Das ist auch in seinem Heft Game with Minutes, Spiel mit den Minuten, erklärt er das, was er da macht. Aber der hat sich wirklich auf die Suche gemacht nach dieser Person. Das war seine Methode, wie er das gemacht hat. Die Methode ist relativ egal, welche Methode wir da wählen. Darauf kommt es nicht an. Und wir haben bei uns oft, Gott sagt, noch ein paar Verse, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, dass er da ist. Das ist, was der Herr Laubach da getan hat. Er hat sich vorgestellt, dass Gott da ist. Er hat dann gedacht, an Gott gedacht. Und allein das ist ja schon ein Akt des Glaubens. Aber wenn du Gott gefallen willst, dann musst du glauben, dass er da ist und dich belohnen wird, wenn du ihn suchen wirst. Gott sagt dir natürlich nicht, wie lange die Suche geht. Vielleicht geht die 10 Jahre, vielleicht geht die 10 Tage, keine Ahnung. Das hängt von jedem, das ist bei jeder Person anders. Das können wir nicht festsagen. Wir haben auf unserer Webseite von unserer Gemeinde folgenden Abschnitt stehen. Das ist der beste von allen. Also da steht ganz viel, aber das ist das Beste, was da steht. Wir glauben an einen Gott, der uns in unseren schwierigsten Zeiten nicht verlässt, sondern uns gerade in unserer Not, Krankheit und Leid begegnet und begleitet. Unser Gott hat kein Problem mit Sündern oder der gefallenen Menschheit. Viele Christen haben das. Gott nicht. Gott will in das stinkende Grab. Er selbst wurde zur Sünde und kann mit jeder Art von Negativem umgehen und daraus einen Durchbruch für unser Leben schaffen. Dies bedeutet nicht immer zwangsläufig eine sofortige Veränderung der Umstände, aber es resultiert immer in einer echten Gottesbegegnung. Als Hiob Gott begegnet, ist euch mal aufgefallen, dass Gott ihm nie erklärt, was eigentlich los ist? Hiob, da ist so eine Wette und eigentlich kannst du nichts dafür. Und Gott erklärt ihm das gar nicht. Aber als Hiob diese Begegnung mit Gott hat, und Hiob hat ja vorher schon geglaubt, aber als er diese persönliche Begegnung mit Gott hat, was passiert dann? Hiob ist auf einmal seine eigene Situation völlig egal. Er sagt zu Gott, okay Gott, ich habe keine Fragen mehr. So, ne? Das ist ein Extrembeispiel, aber das zeigt, wie sehr uns so eine Begegnung mit Gott umhauen kann. Dass all die Sachen, die uns vorher so wichtig waren, die sind auf einmal so okay. Und die Veränderung der Umstände, also dass Gott uns heilt, dass Gott uns befreit oder uns hilft oder sowas, ist es sehr oft eine Nebenwirkung, aber das ist nie Gottes primäres Ziel. Gottes primäres Ziel ist, dass wir ihn kennenlernen. Und wenn Gott, Hiob hat ja ein Happy End, Hiob kriegt ja von Gott alles zurück, aber selbst wenn Hiob das nicht von Gott zurückgekriegt hätte, es wäre trotzdem genauso ein Sieg über den Teufel. Der Teufel konnte Hiob nicht brechen. Hiob hat keine Ahnung, was da los war mit ihm oder was er da, dass er so ein Schauspiel für die unsichtbare Welt war. Ne? Aber Hiob, der Teufel hat es verloren. Ja? Und Hiob hatte eine Gottesbegegnung. So. Und sowas finden wir ganz häufig im Leben. Ne? Es gibt viele, viele, viele Beispiele, wo Gott heilt, wo Gott befreit, wo Gott richtig krasse Wunder tut. Und dann gibt es so Typen wie Nick Vujicic, ne? Ohne Arme, ohne Beine. Und der macht nicht so gerade einen traurigen Eindruck. Ne? Der ist Gott begegnet. Ne? Und dann ist ihm das egal, dass er keine Arme und keine Beine hat. Und jeder Mensch merkt, wenn du ein bisschen länger mit dem Typen die Predigten anhörst, dann merkst du, das ist dem egal. Ne? Das ist krass. Ja? Gott, das ist für Gott wirklich wichtig, dass wir ihn als Person kennenlernen. Dass wir nicht einfach nur an die Lehren glauben. Oder versuchen, die Lehren für unser Leben irgendwie nutzbar zu machen. Okay, jetzt habe ich wieder eine Anfechtung. Okay, was kann ich dagegen machen? Moment mal, in dem Buch Pastor so und so hat geschrieben, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. So, ne? Kennt ihr so ein Denken? Wenn wir so denken, dann haben wir schon vergessen, dass Jesus eine leibhaftige Person ist, der jetzt hier gerade da ist und neben dir ist. Ne? Dann benutzen wir einfach nur diese christlichen Lehren, damit sie irgendwie für unser Leben funktionieren. Und manchmal funktioniert das und ganz oft funktioniert es auch nicht. Weil es ist nicht die Lehre, die dich rettet, es ist die Person, die kommt und dich aus der Versuchung, aus der Sünde, aus der Krankheit, wo auch immer rausrettet. Das ist der Unterschied zwischen Lehre, Konzept, Information und einer tatsächlichen Person, die dich rettet. So, wie mache ich das? Was kann ich tun? Ne? Was kann ich tun, um dieser Person zu begegnen? Die einfache Antwort ist, ihn ernsthaft suchen. Wie ist eigentlich völlig egal. Ne? Gott gibt da keine explizite Vorschrift. Du musst das so und so machen. Und wenn wir uns die ganzen Leute und Beispiele in der Bibel angucken, ist bei jedem anders. Ne? Aber so ein paar Sachen, ganz allgemeine Sachen, Hinweise gebe ich dann doch, damit ihr einen Anfangspunkt habt. Ne? Gott möchte deine Aufmerksamkeit. Ganz häufig. Ne? Mose ist in der Wüste und da brennt ein Busch. Und erst als Mose sagt, ich will hingehen und mir den Busch anschauen. Ne? Dann geht Mose hin, kommt da näher und dann steht da, und als Gott sah, dass Mose sich umwandte, um zu schauen, ne? Dann sprach Gott. Gott reagiert darauf, dass Mose ihm die Aufmerksamkeit schenkt. Und der Busch hätte da brennen können und Mose hätte einmal gucken können und weiter seine Schafe hüten können und wer weiß, was dann passiert wäre. Ne? Gott will unsere Aufmerksamkeit. Und manchmal ist Gott so gnädig und greift zu relativ drastischen Maßnahmen. Aber eigentlich wäre ja schöner, wenn es nicht so nötig, wenn die drastischen Maßnahmen nicht nötig wären. Ne? So. Aber grundsätzlich, alles, was in deinem Leben schiefläuft, kann so ein brennender Busch sein, der sagt so, hallo, hallo Junge, gib mir mal, guck mal, so, ne? So alles, was nicht klappt, kann so ein Ding sein, wo Gott deine Aufmerksamkeit haben möchte. Das andere ist, sei absolut ehrlich, ne? Und sag ihm alles. So, das ist, ne, in Wahrheit. So, und manchmal sind wir so unehrlich, ne? Und sagen Gott nur die guten Dinge. Ich meine, Gott sieht sowieso alles und er sieht unser Herz, er ist sogar der Einzige, der wirklich unser Herz sieht. So, ne? Und dann versuchen wir so den stinkenden Teil unseres Herzens irgendwie vor ihm zu verbergen. Nein, ne? Dann kommst du nicht als ganzer Mensch. Du kommst zu Gott als ganzer Mensch und du begegnest Jesus als ganzer Mensch mit all deinen guten und mit all deinen schlechten Sachen und mit all deinen Leichen im Keller. Und da will Jesus dran. Ne? Und das Dritte ist ganz einfach. Mach dir bewusst, dass er da ist. Du kannst auf welche Weise auch immer. In der Bibel gibt es so Verse wie, von allen Seiten umgibst du mich her. Das bedeutet, dass Jesus jetzt gerade wenn der Vers stimmt, ist Jesus jetzt gerade da. Das ist uns nicht so bewusst, aber wir können es uns bewusst machen, mit unserem Verstand. Und es ist übrigens ein Akt des Glaubens. Wenn ich mir vorstelle, dass Jesus da ist, dann ist das nicht einfach nur so ein Tun als ob, sondern der ist ja da. Ich sehe nicht, ja, aber wenn ich mir vorstelle, dass er da ist, Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, in ihm leben wir, bewegen wir uns und haben unser ganzes Dasein. So, Jesus ist jetzt hier. Oh, das hatte ich ja vergessen und das war mir irgendwie nicht so klar. Vielleicht hier geht vielleicht noch, aber morgen im Alltag oder wenn ich gleich mich ins Auto setze, ist Jesus dann auch da? Ja. Ist dir das bewusst? Nein. Ja, das ist, was wir machen können. Das wollen wir auch gleich ganz bewusst mit dem, wenn wir Abendmahl feiern. Predigt ist jetzt vorbei übrigens. Ne? Wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann wollen wir das machen. Ja? Dann wollen wir uns bewusst machen, dass Gott jetzt gegenwärtig ist. Und wenn wir das Brot essen, nehmen wir Christus in uns auf. Natürlich nicht unser Körper, der nimmt Teich und Proteine, aber unser unsichtbarer Mensch empfängt Christus. Unser unsichtbarer Mensch empfängt das Blut und die Kraft. Und du kannst das Abendmahl nutzen, um zu Jesus als Person zu kommen gleich. Ja? Um zu sagen, okay, Jesus, ich will dir als Person, ich will dich als Person, ich will dich als Auferstehung und als Leben begegnen. Ich will diesem Jesus begegnen, der Tote auferwecken kann. Oder der Sachen machen kann, die ich alle nicht kann. Das ist, darum geht es. So, und das ist keine leichte Sache, das ist nichts, was man so mit einmal Hand aufheben. Ich lade euch ein in diesen Prozess. Wir sind irgendwie zumindest in unserer westlichen Gesellschaft werden wir so konditioniert, dass wir setzen Christentum mit Lehren und Konzepten gleich, die wir so irgendwie glauben. Das gehört alles dazu, ja. Aber in erster Linie glauben wir an ihn, glauben wir an eine Person, die für uns gestorben ist. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist eine Person und dieser Person können wir begegnen. Macht euch auf die Suche. Vater im Himmel, danke, dass du da bist. Danke, dass du hier gerade jetzt bei uns bist. Danke, dass du jetzt auf uns schaust. Vielleicht legst du auch gerade einigen Leuten deinen Arm um deine Schulter. Oder vielleicht sitzt du direkt neben jemandem. Danke für all die Male, wo du unsere Aufmerksamkeit versuchst zu kriegen. Wir wollen sie dir jetzt geben. Danke, Jesus, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Wir wollen dich in unser stinkendes Grab reinlassen. Und du darfst alle Lazarusse, die uns sind, lebendig machen. Du darfst all die toten Bereiche, die in unserer Seele, in unserem Herzen sind, lebendig machen. Sei es, vielleicht haben wir irgendwelche Gefühle abgesperrt und wollen das nicht mehr spüren oder irgendwelche anderen Sachen. Oder vielleicht haben wir irgendwelche Bereiche unseres Lebens aufgegeben, weil wir da keine Hoffnung mehr haben, dass wir das schaffen werden oder so. Komm rein, Jesus. Egal wie es stinkt, du bist die Auferstehung und das Leben. Amen. So, während wir ein Lied singen können.